Geschwister in Annaberg-Buchholz. Ich sitze dort, schaue nach vorn und denke, was liegt da? Und da liegt das Holz. So ein Ding, das hier so ein Holz liegt, oder? Und da wurde ich natürlich woran erinnert? An Mose, der an den Felsen geschlagen hat. Es ist unfassbar, dass hier vorne bei euch einfach so ein Holz dort liegt. Und da hat er gegen den Felsen geschlagen und sie wären umgekommen, wenn nicht das Wunder geschehen wäre, dass aus dem Felsen das Wasser fließt. Und als ich heute Morgen hier reinkam, da hatte ich das Empfinden, dass wir hier alle so ein bisschen mit Sorgen kommen. Ich lade euch einfach mal ein, steht doch einfach mal auf. Ich hatte überlegt, welchen Gegenstand werfe ich auf den Herrn. Natürlich das Holz für euch alle stellvertretend. Streckt einfach mal eure Hände aus nach vorne und lasst die Sorgen los. Hier ans Kreuz schlage ich dagegen. Ich danke euch. Ihr dürft euch wieder setzen. Bevor wir anfangen, lassen wir die Sorgen los. Der Felsen heute ist Jesus Christus. Er ist der Felsen. Und ich schlage noch einmal gegen den Felsen. Und heute geschieht das Gleiche wie damals. Ströme lebendigen Wassers fließen von Jesus durch seinen Heiligen Geist zu uns. Und wir können schwimmen im Geist. Nicht nur warten im Geist, schwimmen im Geist. Jesus, diesen Namen Jesus, können nicht alle Menschen aussprechen. Lasst ihn uns noch einmal sagen. Jesus. Warum können die Menschen nicht den Namen Jesus aussprechen? Weil sich an diesem Namen die Geister scheiden. Jesus ist unser Felsen. Wer Jesus folgt, hat Halt. Wir sagen auch, folge Jesus und er wird der Segen folgen. Er ist der Herr der Heerscharen. Ihm ist nichts unmöglich. Wenn ich dich jetzt fragen würde, hast du einen Lieblingsbibelvers? Würde der dir sofort einfallen? Das wäre mal eine schöne Runde. Ihr könnt euch für ein andermal aufheben, sonst sprengen wir hier alle Zeit, aber das würde mich wirklich interessieren. Ich habe das große Geschenk und die Ehre, dass ich euch meinen Lieblingsbibelvers vorstellen darf. Tut mir leid für euch. Es gibt einen Lieblingsbibeltext für mich und in diesem Lieblingsbibeltext ist mein Lieblingsbibelvers enthalten. Und den möchte ich euch gerne heute vorstellen und darüber predigen. Es war 2 Tage vor Weihnachten 1999 und da wurde mir die Berufsbezeichnung Fachanwalt für Strafrecht zuerkannt. Und 8 Jahre später wurde dann in Leipzig ein Kindermörder gesucht. Und als dieser Kindermörder gefasst war, da wurde ich diesem Mann am gleichen Tage als Pflichtverteidiger beigeordnet. Am nächsten Tag bin ich dann tanken gefahren. Und in dieser Tankstelle, da lief ein großes Fernsehgerät und komischerweise war da der Ton an. Und als ich da in die Tankstelle komme, läuft gerade in den Nachrichten, dass dieser Mörder nun gefasst wurde, des Kleinen sowieso, und dass ihm ein Verteidiger beigeordnet wurde. In dieser Tankstelle befand sich noch ein Mann, ein großer Mann, ein Schrank von 2 Metern im Blaumann. Man würde so im Klischee sagen, ein Gerüstbauer. Und er war jetzt außer sich und rief durch die Tankstelle: Jetzt bekommt dieses Schwein auch noch einen Verteidiger. Könnt ihr euch vorstellen, also wie ich mich gefühlt habe? Ich habe mich in meiner Haut nicht wohlgefühlt. In dieser Zeit haben gläubige Freunde uns die Freundschaft gekündigt. Dieses Ehepaar hatte 3 kleine Mädchen und die konnten das nicht ertragen, dieses Mandat. Sie haben den Kontakt zu uns abgebrochen. Malte, wie kann man nur? So inzwischen, in den vielen Jahren, war ich nun Beistand für Tausende von Tätern. So und so ist es jetzt nicht verwunderlich, dass mein Lieblingstext derjenige ist, als man Jesus sinngemäß mit der Frage konfrontiert hat: Jesus, wie kann man nur? Und diesen Bibeltext, den findet ihr auch, und ich lese ihn danach, im Matthäusevangelium, im Kapitel 9 und dort die Verse 9 bis 13. Lässt sich für mich persönlich als Lieblingstext leicht merken, 9:9. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern am Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt: Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Soweit. Jesus, wie kannst du dich nur mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch setzen? Die Überschrift über diesen Text könnte man auch wie folgt formulieren: Überraschend anders. Oder der entgegengesetzte Geist. Der persönliche Hintergrund für mich ist ja hier völlig klar. Mein ganzes Berufsleben über sitze ich mit Straftätern an einem Tisch. Und in dieser Begebenheit hier in Kapernaum, da sitzt Jesus mit Zöllnern und Sündern an einem Tisch. Und in dieser Geschichte finde ich mich wieder. Und deshalb ist dieser Text meine Lieblingstextstelle. Und diesen Text möchte ich jetzt mit euch einmal genauer anschauen. Jesus hat also nicht nur Fischer berufen, sondern er hat hier den Steuereinnehmer Matthäus berufen. Nach Matthäus 10, Kapitel 3 ist, Matthäus 10, Vers 3 ist der Zusammenhang völlig klar. Matthäus, der Zöllner, gehört zu den 12 Jüngern. Als Zolleinnehmer, also ich möchte euch nur verdeutlichen, wen beruft er da eigentlich? Als Zolleinnehmer war er verhasst. Das war ein Kollaborateur Roms. Das war ein Vertreter eines korrupten Zollsystems. Jesus, wie kann man nur? Jesus muss in diesem Mann etwas erkannt haben. Etwas erkannt haben, was nur Jesus sehen konnte, der das Herz anschaut. Was ihn geeignet erschienen ließ, ihn zum Jünger zu berufen. Wer hätte das gedacht? Und solche Geschichten finden sich immer wieder in der Bibel. Wer hätte das gedacht, dass man David zum König beruft? der, den man versteckt hat. Und bei einer Person, da kommen mir wirklich die Tränen, das ist Saulus. Warum? Weil er ein Gehilfe des Mordes war. Er wäre schuldig der Beihilfe des Mordes, der hätte viele Jahre Freiheitsstrafe verdient. Steht da, bewacht die Kleider derjenigen, die Stephanus steinigen. Ein Straftäter. Wie kann man nur den Saulus berufen? Was hat Jesus in dieser Person gesehen, dass er der so ein Mann wird, der das Wort Gottes, die ganzen Briefe schreibt? Was ist denn nur möglich, wen er berufen kann? Und da begreife ich, dass er auch mich berufen kann. Wie kann man nur? Wir sehen, Jesus ist nicht für die Selbstgerechten auf die Erde gekommen und hat den Himmel verlassen. Die Worte, komm, folge mir nach, gelten dir, mir und ich. Bitte dich in dem Namen Jesus, dass du es einfach wieder neu festmachst, dass du eine Entscheidung triffst und sagst, ja Jesus, dir will ich folgen mein Leben lang. Du bist es wirklich wert. Dir gehört mein Leben. Meine ganze Familie, mein Haus sollen dir dienen. Ich mache es neu fest. Wir sprechen viel über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht für uns verfügbar. Die Frage ist eine ganz andere. Die Frage ist, kann der Heilige Geist über uns verfügen? Komm, folge mir nach. Darf ich über dich verfügen? Jesus, mein Leben gehört dir. Matthäus hat das Matthäus-Evangelium als Augenzeuge geschrieben. Und sein Evangelium wandte sich an einen ganz bestimmten Adressaten, an seine Landsleute, an die Juden. Was wollte er? Er wollte seinen Landsleuten mit diesem Evangelium zeigen, dass Jesus der Messias ist. Und dafür benutzte er ein Mittel. Dieses Mittel bestand darin, dass er immer wieder die alten Propheten zitierte und damit zum Ausdruck brachte den Juden, die dafür ein tiefes Verständnis hatten, schaut mal, dieses Wort kommt jetzt in Erfüllung. Das war sein Mittel. In Matthäus 1, Kapitel 22 nimmt Matthäus direkt darauf Bezug. Dies alles ist geschrieben, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Das ist sein Mittel. Beispiel. In Matthäus 1, Vers 23 zitiert Matthäus exakt Jesaja 7, Vers 14. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Oder Matthäus 2, 5 bis 6 zitiert er Micha 5, Vers 1. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Und die Worte in unserem Textabschnitt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Hier wird direkt Hosea 6, Vers 6 zitiert. Und Paulus zum Beispiel, Paulus ging genauso vor wie Matthäus, nur dass ihr das mal hört. Als Paulus seine Verteidigungsrede hielt vor Festus, dem Statthalter, und Agrippa, dem jüdischen König, nahm er die gleichen Mittel. Er sagte immer, was in den Propheten steht und dass genau dies jetzt in Erfüllung gekommen ist. So wollte er und so hat er sich verteidigt. Und am Ende fragte den Agrippa, und Agrippa, glaubst du den Propheten? Agrippa kannte die genau. Und Agrippa sagt sinngemäß, wenn du noch lange redest, werde ich ein Christ. Das gleiche Mittel. Und was mir diese Woche auffiel, du kannst den Text wieder ausmachen hier vorne. Danke. Und was mir diese Woche auffiel, am Donnerstag der Losungstext aus Hesekiel 36, Vers 9. Ihr Berge Israels, siehe, ich will mich wieder zu euch kehren und euch mein Angesicht zuwenden, dass ihr angebaut und besät werdet. Wir sind, dieses Wort kommt neuerlich in Erfüllung und zwar gegenwärtig. Wir sind praktisch wie Augenzeuge davon, dass dieses alte Prophetenwort jetzt seit einigen Jahrzehnten in Existenz kommt. Soweit zu dem Mittel, was Matthäus verwendet. Was nun weiter auffällt, die Platzierung dieser Berufungsgeschichte im 9. Kapitel. Diese Geschichte wird flankiert im 8. und 9. Kapitel von einer Fülle von Heilungswundern. Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Heilung eines Aussätzigen. Heilung des Gelähmten, Verse 2 bis 7, direkt davor. Auferweckung der Tochter des Jairus, Heilung einer Frau vom Blutfluss. Also, das ist Matthäus wichtig. Die Berufungsgeschichte genau darin eingebunden. Es ist ihm wichtig. Es ist damit Jesus wichtig, weil es so aufgebaut ist und damit sollte es uns wichtig sein. Matthäus 4, Vers 23 heißt es, Jesus verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Matthäus berichtet diese Heilungswunder ganz bewusst. Er wollte die Autorität und die Glaubwürdigkeit von Jesus verdeutlichen. Er wollte Messias-Wunder berichten und damit verdeutlichen, wer hat mich berufen? Der Messias hat mich berufen. Deshalb bin ich ihm gefolgt. Ich bin nicht irgendeinem gefolgt. Ich bin dem Ruf des Messias gefolgt. Messias-Wunder. Und weil die Geschichte so eingebunden ist und das so auffällig ist und wir heute auch so viele für Kranke gebetet haben und da sind noch die Namen Damaris zu nennen und der Name Ruben. Lasst uns den Glauben an Heilung neu stärken. Wunder sind Anteil am Erbe der Heiligen. Es gehört zu unserer DNA. Zu unserer Identität. Sie sind wie eine natürliche Begleiterscheinung der Berufenen, eingebunden darin. Warum? Weil Christus in uns regiert, gehört die Heilung dazu. Aber es bedarf eines Herzens des Glaubens bei dieser Botschaft, und einer Beziehung mit dem Herrn. Eine solche Person habe ich in der vergangenen Woche getroffen, war im Pflegeheim und habe die über 80-jährige Schwester besucht. Und sie hat kein Gefühl mehr in diesem Arm. Es muss furchtbar sein, wenn man die rechte Hand nehmen muss, um die andere etwas anzuheben. Nichts mehr da drin. Und trotzdem haben wir gebetet um Besserung. Um Heilung, dass es wieder geht. Und es ist unfassbar, diese Frau ist voller Glauben, wie sie dann reagiert auf ein solches Gebet und sagt, so hoch war er noch nie und die Finger bewegen sich so. Das fällt aber auf einen Boden, der fruchtbar ist. Diese Frau in ihrem Pflegeheim schaut sich jeden Tag eine Predigt an und liest jeden Tag das Wort. Sie lebt in Beziehung. Bei einem solchen Menschen, wo Glaube vorhanden ist, kann und wird Heilung geschehen, weil das Wort Gottes es zusagt. Sein übernatürliches Eingreifen durch die Kraft des Heiligen Geistes ist Anteil am Erbe der Heiligen und Anzahlung auf das volle Erbe in Ewigkeit. In Matthäus 9, Vers 35 heißt es: Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte wieder jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Jede Krankheit, jedes Gebrechen vermag er zu heilen. Und da schließt sich wieder der Kreis, weil er der Messias ist. Wollen wir mal alle zusammen sprechen? Heile du mich, Herr. Heile du mich, Herr. So werde ich heil. So werde ich heil. Ich spreche euch Heilung und Gesundheit zu in dem Namen Jesus. Seid heil und gesund. Mein Lieblingsvers im Lieblingstext ist dann natürlich der Vers 10. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Diese Szene nennt man das Abschiedsmahl des Matthäus. Zu den Bekannten des Matthäus gehörten natürlich seine Kollegen, die Zöllner, und es gehörten dazu das sogenannte Volk, die vielen des Landes. Und diese vielen des Landes, das waren eben die nicht gesetzestreuen Juden. Die gesetzestreuen, das war eine kleine Gruppe, die Pharisäer. Aber die vielen waren nicht gesetzestreu. Wir würden heute sagen, die lebten säkular. Und diese Mehrheit, die das Gesetz nicht hielt oder nur teilweise hielt, das sind die Sünder. Die saßen nun an diesem Tisch. Jesus, nochmal, wie kann man nur? Und diese Truppe, Zöllner sowieso, und diese Sünder, die nicht gesetzestreu sind, die werden nun von den Pharisäern verachtet. Pharisäer, die kleine Gruppe der Abgesonderten, die alles wollten, nur nicht, dass sich ein neues Babylon stattfindet. Ein guter Gedanke. Aber es endete leider furchtbar. Es endete im Richtgeist. Die, die minutiös das Gesetz einhielten, verachteten die anderen. Der Blick für den inneren Menschen, für das Herz, für den Kummer, für den Mangel ging völlig verloren. Zwei Welten trafen jetzt hier in diesem Haus aufeinander. Die einen, die das Gesetz nicht halten, und die anderen, die es minutiös einhalten. Und Tischgemeinschaft im Orient war etwas anderes als heute. Das war eine richtige Zuwendung. Völlig unverständlich, sich mit diesen Menschen an einen Tisch zu setzen. So in dieser frühen Phase des Wirkens des Herrn Jesus knallte es noch nicht zwischen ihm und den Pharisäern. So ein bisschen hintenrum wenden sie sich noch an die Jünger, suchen also nicht offen den Konflikt und fragen, warum er nun mit den Zöllnern und Sündern an einem Tisch sitzt. Jesus hört das aber und antwortet selbst direkt. Er spricht nicht, die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, Sünder zur Buße zu rufen. Und wieder wird deutlich, dass Prophetenworte in Existenz gelangen. Nämlich zum Beispiel Hesekiel 34, Vers 16, das Verlorene will ich suchen, das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken. Oder Jesaja 53, Vers 11, mein Knecht, der Gerechte, wird viele gerecht machen und ihre Sünde wird er tragen. Ein für die damalige Zeit richtig geheimnisvolles Wort, was wir erst heute richtig verstehen können. Der eine trägt die Sünden, er trägt sie und macht die vielen gerecht. Unvorstellbar, dass Heiden gerecht wurden und werden, so wie wir heute als Gemeinde hier sitzen dürfen. Damals waren diese Prophetenworte vollkommen geheimnisvoll in ihrer Erfüllung. Aber was wir heute tun, wenn wir zum Abendmahl gehen, feiern wir das, dass er uns gerecht gemacht hat, weil er unsere Sünde getragen hat. Und wir freuen uns, dass er die vielen gerecht gemacht hat, also nicht nur die Juden, sondern die Heiden, uns, dass wir das Volk Gottes werden durften. Wir feiern es. Und genau deshalb saß Jesus damals an diesem Tisch, weil das war seine Mission. Und genau deshalb sitze ich auch bei Tätern, weil das ist meine Berufung und mein Beruf. Und Jesus war nie der Komplize des Sünders und der Strafverteidiger, der Seriöse, ist nie Komplize des Täters. Und Jesus ruft zur Umkehr und der Strafverteidiger hat die Möglichkeit, auf einem Weg von Einsicht und Reue und Wiedergutmachung zu begleiten. Am Ende dann dieses Geschehens im Hause des Matthäus zitiert Jesus selbst das Wort aus Hosea 6, Vers 6. Lernt, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Und hier scheiden sich die Geister, weil die Pharisäer natürlich der festen Überzeugung waren, das Opfer ist der Weg zur Gerechtigkeit. Und er sagt, ich will kein Opfer. Lernt, was das heißt, Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ein völlig entgegengesetzter Geist. Völliges Unverständnis bei den Pharisäern. Und was noch niemand damals ahnte, er selbst war das Opfer. Unfassbar. Euer Opfer ist nicht erforderlich, denn ich werde das Opfer sein und alle Schuld tragen. Ein völlig neuer Weg zur Gerechtigkeit des Menschen. Ein Volk, das Volk, was Matthäus sagt, bei Matthäus sah es gerettet aus Sünde. Und dann sagt Jesus hier, Barmherzigkeit zählt. Helfende, tätige Liebe. Und die ganze Barmherzigkeit Gottes, die gipfelt in der Annahme des Sünders. Da leuchtet sie am allergrößten, diese Barmherzigkeit. Lukas 1, 77 und 78 schreibt es, dort wird der Zusammenhang aufgezeigt. Das Heil wird gegeben durch Vergebung der Sünden. Darin zeigt sich die herzliche Barmherzigkeit Gottes. Und in unserem 9. Kapitel, worin wir uns bewegen, schreien zwei Blinde nach Barmherzigkeit. In Vers 4, 27, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und wo auch immer deine Notlage im Moment sein mag. Und in jeder Familie ist an irgendeiner Stelle immer irgendwo Not. Wo auch immer deine Notlage heute ist. Wer den Herrn um Barmherzigkeit anruft, ihn um Barmherzigkeit bittet, der wird sie erfahren. Lasst uns das alle miteinander sprechen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Woran werden wir erinnert? Wir werden erinnert an die Jahreslosung. Lukas 6, Vers 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und wie barmherzig ist der Vater? Die Geschichte vom verlorenen Sohn zeigt es uns, wie sehr. Sie ist grenzenlos. Wie ist die Barmherzigkeit der Menschen? Begrenzt. Und deshalb, die menschliche begrenzte Barmherzigkeit darf fußen auf der unbegrenzten, grenzenlosen Barmherzigkeit Gottes. Wie geschieht das? Es geschieht nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir strecken uns aus, Heiliger Geist, erfülle uns mit der grenzenlosen Barmherzigkeit des Vaters und des Sohnes, damit wir barmherzig umgehen können, tätige Liebe üben können mit dem Nächsten. Ich komme zum Ende. Die mündliche Urteilsbegründung bei meinem ersten Kindermörder endete mit den Worten des Vorsitzenden Richters: Sie werden mit der Schuld leben müssen. Und das Urteil war selbstverständlich gnadenlos. Lebenslängliche Freiheitsstrafe und besondere Schwere der Schuld. Der Tenor im Reich Gottes und heute für dich ist ein anderer. Du darfst alle Zeit ein gutes Gewissen haben in Jesus Christus. Denn Jesus Christus hat alle deine Sünden am Kreuz getragen und ist für dich gestorben. Deine Sünden sind dir vergeben. Du wirst niemals, keinen Augenblick in deinem Leben und in Ewigkeit von ihm getrennt sein. Keinen Augenblick wirst du von ihm getrennt sein. Seine Gnade und seine Barmherzigkeit mit dir ist grenzenlos. Amen.